Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Ist jetzt die Temperaturerhöhung global dafür verantwortlich, dass auch die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre steigt, oder ist es umgekehrt? Folgt die Temperaturerhöhung einer Steigerung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre? Die Diskussion war sehr emotional geführt, als ich jetzt letztens darüber gesprochen habe. Und ich möchte die Kommentare zu den Videos zum Anlass nehmen, das nochmal einzuordnen. Vor allem die Diskussion, wenn etwas korreliert, also es einen mathematischen Zusammenhang gibt, ist es nicht zwingend auch ein Kausalzusammenhang. Das heißt, es ist vielleicht zufällig, dass diese beiden Größen miteinander zusammenhängen scheinen. Das möchte ich in der heutigen Podcast-Folge mal in aller Ruhe analysieren. Wie machen wir das? Wir nutzen die empirische Wissenschaft, die Physik. Die hilft immer, wenn man nicht mehr weiter weiß. Wir wollen mal Schritt für Schritt uns durcharbeiten. Wir werden eine Hypothese aufstellen, indem wir Messungen machen oder Messdaten aufgreifen. Wir gucken uns die mathematischen Zusammenhänge an. Versuchen eine physikalische Erklärung zu finden dafür, wie die Zusammenhänge beim Klimawandel sind. Wie hängen jetzt Kohlendioxidkonzentration und Temperaturerhöhung zusammen? Und gucken uns dann noch an, lässt sich diese physikalische Erklärung auch messen oder durch eine Messung bestätigen? Das soll das Thema der heutigen Folge sein. Wir steigen ein. Ja, wie geht eine empirische Wissenschaft? Also wie gehe ich vor? Ich habe Messungen, ich habe Messdaten, ich habe eine Beobachtung oder ich mache eine Beobachtung, und das ist so das Grundprinzip bei einer empirischen Wissenschaft, also die auf physikalisch-naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten beruht und nicht auf, ich sag mal, mehr im philosophischen oder geisteswissenschaftlichen Bereich angesiedelt ist. Ich mache eine Beobachtung, ich habe Messdaten, ich versuche diese zu erklären, physikalisch mit Gleichungen, die ich vielleicht nur entwickeln muss, und versuche dann meine Hypothese auch zu überprüfen durch Messdaten, dass ich also weitere Messungen mache. Und entweder die Theorie stimmt, dann ist alles gut oder meine Hypothese wird bestätigt. Oder, und da ist die Physik auch relativ emotionslos, ich habe noch nicht den Zusammenhang richtig verstanden und muss vielleicht nochmal nacharbeiten. Und so wollen wir jetzt heute vorgehen, um mal zu verstehen, wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen CO2, also Kohlendioxidemission und Kohlendioxidkonzentration auf der einen Seite und der globalen Temperaturerhöhung. Hängen die miteinander zusammen? Spoiler, ja. Aber wie? Und was ist Ursache, was ist Wirkung? Denn das wollen wir jetzt mal in Ruhe auseinander dividieren. Also fangen wir an mit den Beobachtungen, mit den Messungen. Jetzt seit 1950 messen wir die CO2-Konzentration in der Atmosphäre sehr genau. Man hat ja vielleicht schon den Begriff der Keeling-Kurve gehört, also das Ansteigen der CO2-Konzentration auf der Messstation in Hawaii, die ideale Bedingungen bietet, um relativ störungsfrei die CO2-Konzentration zu messen. Mittlerweile läuft das mit Satelliten global. Wir haben auch die Temperaturdaten. Wir können zurückgehen bis Ende des 19. Jahrhunderts, was die Temperaturdaten angeht. Also da haben wir Messdaten. Alles, was davor ist, wird schon etwas schwieriger, weil da natürlich keine systematische Datenerfassung erfolgt ist. Da haben wir mal verschiedene Möglichkeiten, sowohl die CO2-Konzentration zu messen, die in den Zeitaltern vorherrscht. Und da kommen wirklich Millionen Jahre zurück, mit entsprechender Ungenauigkeit in den Messungen, das ist klar. Und wir wollen auch die historischen Temperaturen natürlich irgendwie bestimmen und die in Zusammenhang bringen. Das heißt, wir brauchen einen Zeitstempel. Wann war das? Das über die sogenannte C14-Methode, also dieses Kohlenstoffisotop C14, was eine lange Halbwertszeit hat, also radioaktiv ist, zerfällt, und über die Konzentration oder den Anteil von C14 kann man eine Altersbestimmung machen, ist in der Archäologie zum Beispiel Stand der Technik. Also das geht auch sehr, sehr exakt. Und man hat noch andere Möglichkeiten, und mit den Wasserisotopen kann man Temperaturen ermitteln. Das gleiche ist mit den Isotopen des Sauerstoffs beim H2O. Also auch darüber kann man dann Altersbestimmungen machen. Das ist quasi wie so eine Art Fingerabdruck, wenn man dort die Verhältnisse von Isotopen ermittelt. Also das geht sehr gut. Wenn wir jetzt mal so 800.000 Jahre zurückgehen, das geht wirklich mit einer sehr hohen Genauigkeit. Die entscheidende Methode dort sind sogenannte Eisbohrkerne. Das heißt, wir bohren tief in die Eisschilde in der Arktis und der Antarktis, also in Grönland und der Antarktis, Nordpol, Südpol. Und dort lässt sich dann einfach schichtweise bestimmen, wie war einmal die Kohlendioxidkonzentration und wie war die Temperatur. Und da beobachtet man, wenn man sich jetzt erstmal diese Kurve anguckt, über die Zeit, das heißt, wir bekommen die Zeit auf der horizontalen X-Achse und tragen dann sowohl die CO2-Konzentration als auch die Temperatur global ein, stellen wir fest, passt. Also das sieht ja sehr, sehr ähnlich aus, das Gezappel will ich es jetzt mal nennen, also das Auf und Ab der beiden Kurven ist sehr, sehr synchron. Und was macht man dann im zweiten Schritt? Also erstmal die reine Beobachtung, wir stellen fest oder wir sehen, ne, erster Schritt unserer empirischen Wissenschaft, da scheint doch irgendwie ein Zusammenhang zu sein. Das gucken wir uns mal genauer an. Wie machen wir das? Mathematisch mit der sogenannten Korrelationsanalyse. Das ist ein Feld der Statistik. Wir versuchen, wir haben zwei Größen und gucken, gibt es dort einen linearen Zusammenhang. Also dass ich dann gucke, wie sind die Abstände. Ich zeichne also die eine Größe, die CO2-Konzentration auf die X-Achse, die Temperatur auf die Y-Achse, zeichne ich mal die Punkte ein. Das heißt, jeder Punkt ist dann zu einem Zeitpunkt der Geschichte, also von 800.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung bis heute. Und dann stellen wir fest, wenn wir uns dieses Diagramm angucken, sieht ja aus, ob das linear ansteigt, also eine Gerade ist. Die können wir auch da durchlegen. Mathematisch, wie das jetzt berechnet wird, das will ich jetzt hier in der Runde gar nicht machen. Da müsste man jetzt immer, ich sag mal, eine kleine Vorlesung Statistik in der höheren Mathematik machen. Ist jetzt nicht wahnsinnig schwer. Macht heutzutage natürlich der Computer. So, was wir jetzt machen mit den Daten, das ist erstmal nur Mathematik. Wir versuchen also die sogenannte Korrelation zu bestimmen. Also gibt es einen Zusammenhang mathematisch zwischen diesen Größen oder sind die Punkte wild verteilt? Da sehen wir jetzt bei Temperatur und Kohlendioxidkonzentration, das sieht gut aus. Wir haben den Korrelationskoeffizienten von 0,88. Also 1 würde bedeuten, wir hätten einen perfekten linearen Zusammenhang. Bei 0,88 ist es schon sehr nah dran. Das heißt also, eine Verdopplung der CO2-Konzentration führt zu einer Verdopplung der Temperaturabweichung. Das ist der Zusammenhang, den wir haben. Ein weiterer oder zweiter wichtiger Faktor, eine zweite wichtige Kennzahl ist dann noch das Bestimmtheitsmaß. Also wie stark schwanken jetzt diese Punkte um diese Linie, um diese Gerade herum? Sind die sehr nah beieinander oder sind die sehr weit weg? Wenn zwei Punkte sehr weit voneinander entfernt sind, kann ich trotzdem eine Kurve oder eine Gerade durchlegen. Aber schöner wäre es ja, wenn wir eine hohe Korrelation zwischen diesen beiden Größen haben wollen. Na, wäre gut, wenn da die Punkte auch nicht so weit streuen würden. Ja, und was wir sehen ist, dass das Bestimmtheitsmaß, R Quadrat typischerweise abgekürzt, einen Wert von 0,78 hat. Das heißt, 78% der Temperaturveränderungen in unserer Zeitreihe lassen sich statistisch auf die Veränderung der CO2-Konzentration zurückführen. Das ist die Aussage des Bestimmtheitsmaßes. Das ist schon mal stark. Das heißt, wir haben jetzt herausgefunden anhand unserer Messung und der mathematischen Analyse, es gibt eine Korrelation zwischen Temperatur und Kohlendioxid. Okay, jetzt kann man sagen, ja, das ist ja toll, aber das eine hat mit dem anderen vielleicht gar nichts zu tun. Das kann ja zufällig sein. Da ist noch eine dritte Größe, die da eine Rolle spielt. Sonneneinstrahlung zum Beispiel. Also das könnte jetzt da sein. Ich denke, ein ganz markantes Beispiel, was jeder kennt, ist, der Storch bringt die Babys. Das ist sogar mathematisch mal analysiert worden in einer Studie von Robert Matthews, der eine statistisch signifikante Korrelation identifiziert hat. Anzahl der Storchenpaare mit der Geburtenrate in 17 europäischen Ländern untersucht und festgestellt, da gibt es einen Zusammenhang. Jetzt sagen wir sofort, ja klar, das ist ja eine schöne Korrelation, mathematisch kommt das raus, hat aber nichts miteinander zu tun. Natürlich hat es nichts miteinander zu tun. Der Grund für diese Korrelation ist ein anderes, hat was mit der Fläche zu tun. Also Störche brauchen viel Fläche, um in ihrem Habitat sich wohlzufühlen, zu vermehren. Und wenn es mehr Einwohner gibt, wenn das Land größer ist, mehr Einwohner, gibt es auch mehr Geburten. Das ist der Zusammenhang. Wir wollen jetzt ja in unserer Klimadiskussion den Schritt von der Korrelation zur Kausalität machen. Also von wir haben einen mathematischen Zusammenhang und wollen jetzt aber den Grund dafür finden. Was ist denn der Grund? Oder ist es vielleicht gar nicht? Und da wird es jetzt schon natürlich ein bisschen schwierig. Also wir können festhalten, wir haben die Beobachtung gemacht, Temperatur und Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre laufen synchron. Ne? Also Zappel ist sehr ähnlich seit 800.000 Jahren und man kann halt in der Zeit auch noch weiter zurückgehen. Ja, Millionen, da werden die Federbalken größer. Also wir wissen natürlich physikalisch nicht, wie war jetzt die Temperatur am 8. Februar 837.000 vor unserer Zeitrechnung mittags um 12 in Deutschland. Das wissen wir nicht, aber wir wissen, wie waren die Temperaturen in diesem Zeitraum, in diesem Zeitalter. Das können wir doch mit hinreichend guter Genauigkeit bestimmen. Ja, aber was ist denn jetzt die physikalische Erklärung? Wir haben jetzt die Beobachtung gemacht, wir haben einen mathematischen Zusammenhang festgestellt. Da lohnt es sich jetzt mal weiterzugehen. Jetzt müssen wir eine Idee entwickeln. Was könnte denn der Grund sein? Was führt denn physikalisch dazu, dass wenn die Kohlendioxidkonzentration ansteigt, auch die Temperatur in der Atmosphäre ansteigt? Was ist da der Grund? Da brauchen wir die Quantenmechanik für. Die hilft uns zu verstehen, was physikalisch passiert. Wir haben das Kohlendioxidmolekül. Kennt man, ne? CO2. Wir haben also in der Mitte ein Kohlenstoffatom, links und rechts davon jeweils ein Sauerstoffatom und verbunden sind die mit einer Doppelbindung. Deswegen ist es ein lineares Molekül. Also die sind alle in der Linie, die drei Atome. Und dieses Atom ist jetzt in der Lage, Schwingungen zu vollführen. Das heißt, die Atome sind natürlich nicht starr, es ist jetzt kein Stab, der dazwischen ist, sondern diese Verbindung, diese chemischen Verbindungen, entstehen jetzt durch Elektronenpaare, die sich dort zusammentun. Das muss uns jetzt nicht im Detail interessieren. Aber diese Doppelbindung ist eine relativ starre Verbindung. Deswegen ist das Molekül auch ein lineares Molekül. Wie gesagt, die drei Atome sind in einer Reihe aufgereiht. Dennoch können die schwingen. Das heißt, wenn ich Energie diesem System zuführe, fangen die Atome an zu schwingen. Man kennt das ja noch aus der Thermodynamik, dass Temperatur etwas mit Bewegung von Teilchen zu tun hat. Je wärmer es wird, desto höher ist die Geschwindigkeit der Teilchen und umgekehrt. Jetzt ist ja die Frage, welche Schwingungen sind das? Was haben wir da für Gründe, die uns, oder welche Energie kann dieses Atom aufnehmen? Wir haben auf der einen Seite die symmetrische und asymmetrische Streckschwingung, das ist das eine. Die bedeutet, dass wir dieses lineare Molekül haben, also diese Linie bleibt und dann bewegt sich einmal das Kohlenstoffatom in der Mitte bleibt stehen und außen die beiden Sauerstoffatome schwingen symmetrisch, das heißt beide gehen näher zusammen und gehen wieder weiter weg vom Kohlenstoff. Das ist die sogenannte symmetrische Schwingung. Die ist für unsere Wärmebetrachtung, für die Temperatur irrelevant. Wo kommt das her? Wir müssen auch noch die Ladungsverteilung in dem Atom verändern. Wird schon ein bisschen physikalisch, aber wir haben gesagt, wir wollen ja die Kausalität erklären. Da müssen wir uns mal einmal hier oder dürfen wir einmal ein bisschen in die Quantenmechanik von Molekülen einsteigen. Also ein wichtiger Aspekt, damit ein Atom in der Lage ist, Wärmestrahlung aufzunehmen, ist, dass sich die Verteilung der positiven und negativen Ladung in dem Atom verändern muss. Was wir gleich noch klären müssen, machen wir gleich, ist, wo kommt denn eigentlich diese Wärmestrahlung überhaupt her? Also, wir haben gesagt, jetzt diese Schwingung, diese symmetrische Schwingung, das Kohlenstoff bleibt stehen, die beiden Sauerstoffatome bewegen sich synchron zusammen oder gehen auseinander. Da ändert sich, wenn man von außen drauf guckt, die Ladung nicht. Wie ist die Ladung verteilt? Man kennt das aus dem Chemieunterricht noch. Es gibt die sogenannte Elektronegativität. Das ist ein Maß dafür, wie stark ein Atom in der Lage ist, Elektronen näher an sich ranzuziehen. Und der Sauerstoff ist elektronegativer als der Kohlenstoff. Das heißt, die Sauerstoffatome sagen, Elektronen, kommt mal zu mir, hier ist ganz hübsch. Das tun die dann auch. Sodass wir so eine etwas stärkere Ansammlung, oder die Elektronen sind häufiger beim Sauerstoff als beim Kohlenstoff, die sich jetzt frei für diese chemische Bindung da bewegen können. Das ist nicht eine ganze Ladung, dass die Elektronen nur bei dem Sauerstoff sind. Das wäre anders. Das ist dann halt eine Bindung, wie wir sie bei Salzen kennen, also im Natriumchlorid. Dort ist es dann wirklich eine Ladungsabgabe, dass ein Elektron abgegeben wird. Bei uns verteilen sie Elektronen, nur das sind keine ganzen Ladungen. So, und wenn jetzt die beiden Sauerstoffatome aber symmetrisch schwingen, von außen betrachtet, ändert sich nichts. Die zweite symmetrische Schwingung ist dann die sogenannte asymmetrische Schwingung. Da bewegt sich dann der Kohlenstoff nach rechts und die Sauerstoffmoleküle Sauerstoffatome nach links und wieder zurück. Und dann haben wir eine asymmetrische Schwingung und von außen betrachtet ändert sich die Verteilung der Ladung. Das kann dann dazu dienen, dass die dass Energie von außen aufgenommen werden kann, die aus im Bereich der Infrarotstrahlung kommt, also der Wärmestrahlung. Für uns oder für den Klimawandel entscheidend, und das ist tatsächlich dann auch der Grund für die Kausalität, also warum führt eine erhöhte Konzentration von Kohlendioxid dazu, dass sich die Temperatur erhöhen muss in einer Atmosphäre? Das ist die Biegeschwingung. Und zwar, obwohl die Verbindung so starr ist, können die beiden Sauerstoffatome aus dieser linearen Verbindung, also aus dieser Linie, ein bisschen rauskommen. Die können also, es knickt ein bisschen das CO2-Molekül. Und jetzt kann man berechnen, mathematisch, physikalisch, wie die welche Wellenlänge diese Schwingung entspricht. Was passiert jetzt? Auch da wieder physikalisch. Es gilt wie immer die Energieerhaltung. Es kommt jetzt Strahlung an. Also Strahlung ist ja nur eine bestimmte Form der Energie. Elektromagnetische Strahlung, die kommt jetzt an. Und wenn die richtige Energie hat, und Energie ist verknüpft immer mit einer Frequenz oder einer Wellenlänge, dann ist das Atom in der Lage, diese Energie zu absorbieren. Da ist es aber nicht so, dass es einfach alles kann, sondern wirklich nur, das sind ganz diskrete Werte, die dort absorbiert werden können. Und bei dieser Biege, oder ich nenne sie jetzt mal Knickschwingung, Knick ist nicht richtig, sondern Biegeschwingung, das heißt, die Atome, die beiden Sauerstoffatome kommen aus dieser linearen Verbindung raus, liegt diese Energie bei einer Wellenlänge von 15 Mikrometern. Merken wir uns mal. Also, das heißt, wenn wir elektromagnetische Strahlung haben, Photonen, das sichtbare Licht liegt ja bei einer Wellenlänge von 400 bis 700 Nanometern, das ist das, was wir sehen. Wenn die Wellenlänge kürzer wird, sind wir im ultravioletten Bereich, wird die Wellenlänge größer, sind wir im Infrarotbereich. So, wir sind jetzt bei 15 Mikrometern, also in Größenordnung dazwischen. Ja, also das merken wir uns mal. Diese Strahlung, weil wenn die Strahlung diese Wellenlänge hat, gehört dann Energie dazu, dann ist das CO2-Molekül in der Lage, diese Strahlung zu absorbieren. Das heißt, sie fängt sie auf, fängt dann an, diese Biegeschwingung zu machen. Irgendwann hört es wieder auf und gibt die Energie wieder an die Umgebung ab. Die kann dann halt nicht nur raus ins Weltall, sondern auch wieder zurückfallen auf die Erde. Was auch noch passiert ist, dass es dann kommen wir gleich noch zu, auch noch Stöße gibt mit anderen Molekülen in der Atmosphäre. So, und jetzt haben wir, sagen wir, okay, Kohlendioxid ist ein Treibhausgas. Wir verstehen jetzt physikalisch, was dieses Molekül kann. Aber wo kommen diese 15 Mikrometer her? Und die kommen aus der Wärmestrahlung der Erde. Die Erde hat eine durchschnittliche Oberflächentemperatur von 15 Grad Celsius. Und nach dem Planck'schen Strahlungsgesetz ist es jetzt so, jeder Körper strahlt, jeder Körper hat eine Temperatur und strahlt ein Spektrum an elektromagnetischer Strahlung ab. Und das Maximum liegt, abhängig jetzt von der Temperatur, bei einem bestimmten Wert. Also so funktionieren schon zum Beispiel diese Infrarot-Fieber-Thermometer, die man sich einfach oben an die Stirn hält. Die messen die Wärmestrahlung an der Stirn und zwar mit hoher Genauigkeit, 0,1 Grad. Das heißt, man kann, indem man jetzt das Fieberthermometer oben auf den Kopf setzt, auf die Stirn oder ins Ohr setzt, da ist es halt ein bisschen genauer, kann man dann die Temperatur messen, um dann zu feststellen, haben wir jetzt 36,8 Grad Celsius oder ist die Temperatur des Körpers erhöht. Das ist Wärmestrahlung. Jeder Körper macht das, abhängig von dem, die Sonne macht das auch. Die hat halt eine Oberflächentemperatur von plus minus oder rund 5000 Grad Celsius, Pi mal Daumen. Und das entspricht gerade dem Strahlungsmaximum, der größten Menge an Photonen, die im sichtbaren Lichtbereich ausgesendet werden. Deswegen haben wir Licht, weil unser Zentralgestirn gerade so eine passende Oberflächentemperatur hat, dass wir halt sichtbares Licht bekommen. Aber soll jetzt nicht unser Thema sein. So, die Erde hat jetzt, wie gesagt, eine Temperatur von 15 Grad Celsius oder rund 288 Kelvin. Und gemäß dieses Planck'schen Strahlungsgesetzes, was wir also auch aus der Physik kennen, was wir also auch belegen können, strahlt dann dieser Körper, die Erde, mit elektromagnetischer Strahlung, Photonen ab, im Bereich zwischen 10 und 20 Mikrometern. Also genau in dem Bereich, in dem das Kohlendioxidmolekül in der Lage ist, diese Strahlung aufzufangen. Das heißt, die Strahlung wird ausgesendet von der Erdoberfläche, geht raus in Richtung Weltall. Da haben wir da eine Atmosphärenschicht, nämlich das Kohlendioxid. Das kann diese Photonen auffangen, fängt dann an, Biegeschwingungen zu machen und sendet das wieder weg. Was jetzt noch passiert ist, wenn jetzt dieses Kohlendioxidmolekül diese Wärmestrahlung, diese Infrarotstrahlung auffängt, es stößt ja gleichzeitig, ne, weil ja so wahnsinnig viele Moleküle in der Luft sind, in kürzester Zeit mit ganz vielen, mit Milliarden anderer Moleküle, vor allem natürlich Stickstoff und Sauerstoff, weil das ja mit 78% und 21% die häufigsten Moleküle sind in der Atmosphäre. So, und was das Kohlendioxid macht, ist, dadurch, dass es ja eine hohe Energie hat, durch diese Biegeschwingung, ist es in der Lage, diese kinetische Energie, diese Bewegungsenergie auch an andere Moleküle, nämlich den Stickstoff und den Sauerstoff, zu übertragen. Die beiden Moleküle sind übrigens nicht in der Lage, diese Wärmestrahlung aufzufangen. Die bestehen ja nur aus zwei Atomen, also N2 Stickstoff, O2 Sauerstoff. Und diese diese Streckschwingung ist in anderen Frequenzbereichen, das oder Wellenlängenbereichen. Aber durch das Auffangen der Strahlungsenergie, die von der Erde ausgesendet wird, ist das Kohlendioxidmolekül in der Lage, die Atmosphäre zu erwärmen. Das heißt, was haben wir jetzt gemacht? Also lange Erklärung, die ist aber, glaube ich, nötig, um zu verstehen, was jetzt passiert. Warum halt Kohlendioxid kausal dafür verantwortlich, dass die Temperatur ansteigen muss. Wir haben die Wärmeabstrahlung, das Kohlendioxidmolekül fängt diese Strahlung auf, nicht vollständig, aber zu einem großen Teil, gibt diese Energie dann ab an die Atmosphäre, sie erwärmt sich. Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt eine Beobachtung gemacht, wir haben eine Korrelation festgestellt zwischen Temperatur und Kohlendioxid und wir haben tatsächlich jetzt auch eine physikalische Erklärung, warum das so sein muss. Also das sind physikalische Gesetze und die sind geprüft. Das funktioniert im ganzen Universum. Also wenn wir irgendwann mal Wesen von der Venus, die haben ein viel größeres Problem bei ihrem Treibhauseffekt, das ist viel heißer. Aber diese Gesetzmäßigkeiten gelten überall. Und auch die Erklärung, die wir jetzt haben, der Treibhauseffekt, den wollen wir natürlich verstehen. Jetzt die Frage oder die Folgefrage gestellt, ja gut, aber woran liegt das denn jetzt, dass die CO2-Konzentration raufgeht? Wir beobachten doch in den Messdaten, dass da die Temperatur jetzt vorläuft. Also die Kohlendioxid-Konzentration hat erstmal gar nichts direkt damit zu tun, sondern erst steigt die Temperatur und dann der Kohlendioxidgehalt. Das widerspricht doch unserem kausalen Zusammenhang, Ursache und Wirkung. Wie kann das denn sein? Ja, auch das lässt sich erklären, weil beide Größen sich gegenseitig verstärken. Woran liegt das? Wir haben, das sind zwei, ja, oder ja, zweieinhalb Effekte, die wir dort beobachten. Warum es in den vergangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrhunderttausenden, Jahrmillionen diese Klimaveränderung gab. Das sind natürlich dann Vulkanausbrüche, die dann die Sonne verdunkeln, dann wird es kalt. Oder der Meteoreinschlag, der die Dinosaurier damals die Zeit der Dinosaurier beendet hat. Was wir haben jetzt in dem Zeitrahmen der letzten 800.000 Jahre sind die sogenannten Milankovitch-Zyklen. Das sind so der Taktgeber der Eiszeiten, die wir kennen auf der Erde. Das hat was damit zu tun, wie bewegt sich die Erde um die Sonne. Denn wir haben verschiedene Effekte. Einmal haben wir die Veränderung der Erdumlaufbahn. Die ist halt nicht kreisförmig, sondern elliptisch. Und auch da gibt es immer noch mal so minimale Abweichungen. Und klar ist, wenn dann die Erde ein klein bisschen näher an die Sonne rückt, haben wir sofort mehr Strahlungsenergie, es wird wärmer, rutscht die Erde in ihrer Bewegung. Bei dem Umkreis um die Sonne, die Exzentrizität, dann wird es kälter. Das ist eine Periode, eine Dauer von rund 100.000 Jahren. Das heißt, alle 100.000 Jahre wiederholt sich das. Dann zweiter Punkt ist, wir haben, die Erdachse ist ja geneigt, so 23 Grad, aber auch da die Erde taumelt. Die Schwankung der Erdachsenneigung schwankt so zwischen 22 und 24,5 Grad. Und zwar innerhalb von 41.000 Jahren. Das heißt also auch der Kippwinkel der Erde verändert sich. Und wenn natürlich dann der Winkel sich leicht verändert, haben wir an den Nord- und Südpolen, da wo am wenigsten Strahlung ankommt, mehr oder weniger solare Einstrahlung. Das Eis schmilzt und es bildet sich mehr Eis. Zweiter Effekt. Und dann haben wir auch die Präzession. Das ist quasi das Taumeln der Erdachse. Da kennt man vom Kreise, wenn er anfängt so zu taumeln. Da ist das dauert oder wiederholt sich so alle 23.000 bis 26.000 Jahre. Das heißt, wir haben so drei Effekte. Exzentrizität, die Schwankung der Neigung und die Präzession. Die Erde taumelt durchs Weltall und dreht sich dabei um die Sonne. Und diese Effekte führen dazu, dass es mal wärmer, mal kälter wird. Wenn wir jetzt in einer Phase sind, bei der sich die Erde erwärmt, was passiert dann? Dann schmilzt das Eis. Das ist so der allererste Schritt. Wir haben also eine Erwärmung der Ozeane. Wenn sich Flüssigkeiten oder wenn sich Wasser erwärmt, im Wasser selber ist Kohlendioxid gelöst, können wir jetzt vom Sprudel, und jetzt aber durch die Eisschmelze sich das Ozeanwasser erwärmt, gast das Kohlendioxid aus. Das heißt, wir kriegen mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre. Und dann kriegen wir so einen sich gegenseitig verstärkenden Effekt. Die Erde rutscht näher ran, es wird etwas wärmer, das Eis schmilzt. Dann entweicht mehr Kohlendioxid durch das Tauen des Eises. Die Ozeane werden wärmer, Permafrostboden, die Beobachtung haben wir jetzt ja heute auch. Permafrostboden taut auf, dadurch entweichen auch Klimagase, Kohlendioxid, aber dann auch Methan. Soll jetzt ja heute nicht das Thema sein. So, dann haben wir mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre, es wird wieder wärmer und so weiter und so fort. Das heißt, dann schaukeln die sich gegenseitig auf. Das heißt, diese Kausalität, ja, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Es sieht doch so aus, als ob erst die Temperatur raufgeht und dann das Kohlendioxid. Das ist so nicht richtig. Das ist ein gegenseitig sich verstärkender Effekt durch diese Veränderung der Bahn. Das ist die Vergangenheit. Heute ist das anders. Und heute meint, seit Mitte des 19. Jahrhunderts beobachten wir einen anderen Effekt. Nämlich wir als Menschen fügen dem System Erde massive Mengen an Kohlendioxid bei. Eigentlich, also so schnell, wie das jetzt gerade geht mit der Temperaturerhöhung in der Atmosphäre, hat das keinen natürlichen Ursprung. Also auch Aussagen, ja, das könnte die Sonne sein oder sonst irgendjemand. Nee, es ist nicht. Wieso können wir das bestimmen, dass wir das sind? Also der nächste Schritt. Wir beobachten gerade, die Temperatur geht rauf, weil die Kohlendioxidkonzentrationen raufgehen. Diesen kausalen Zusammenhang, Ursache-Wirkung, haben wir verstanden. Wenn mehr Kohlendioxid, muss die Temperatur steigen. Das lässt sich quantenmechanisch einfach berechnen. Das muss so passieren. Wenn natürlich dann die Temperatur steigt, kann auch wieder mehr CO2 entweichen, bis wir irgendwann an einem Maximum sind. Temperatur steigt ja nicht bis zum Sankt-Limmerleins-Tag. Sondern gab es in den vergangenen Jahrmillionen halt eben auch wieder kühlende Effekte, sodass dann sich der Prozess auch wieder umgekehrt hat. Jetzt können wir aber belegen, dass das Kohlendioxid, das in die Atmosphäre gegeben wird oder was wir heute in der Atmosphäre finden, menschlichen Ursprungs ist. Denn Ich hatte ja gerade schon gesagt, es gibt ja verschiedene Varianten des Kohlenstoffs. Also das normale Kohlenstoffatom C12 hat also 12 Protonen, Neutronen in der, im Kern. Das sind 99%. Es gibt dann aber noch schwerere Isotope, nämlich C13. Das ist also ein Neutron mehr im Atomkern drin. Das ist ungefähr 1%. Und dann haben wir noch C14, das ist ein radioaktives Isotop, das zerfällt. Und zwar mit einer Halbwertszeit von 5730 Jahren. Das heißt, nach, wenn ich jetzt 1 Gramm C14 Kohlenstoffisotope habe, also nicht den Sprengstoff, sondern C14 als Isotop, davon Kilo, nach 5730 Jahren habe ich davon nur noch die Hälfte, weil der Rest zerfallen ist, radioaktiv. So, die Pflanzen lagern normalerweise C12, also das natürliche, normale Kohlenstoff ein. Das bevorzugen sie einfach, weil es für die Photosynthese besser ist. Auch das ist wieder eine empirische Wissenschaft, das können wir beobachten, das können wir messen, das können wir Experimente machen. Das heißt also, Pflanzen haben ein höheres, oder das Verhältnis von C12 zu C13 in der Atmosphäre hat, oder Biomasse hat ein anderes Verhältnis, als wenn wir vulkanisches Kohlendioxid haben. Wenn Vulkane explodieren und Asche und auch Kohlendioxid in der Atmosphäre haben, hat es einen anderen Fingerabdruck, was dieses Verhältnis von C12 zu diesem etwas schweren Isotop C13 angeht. Nächster Schritt ist das radioaktive C14. Wenn wir jetzt anfangen, fossile Brennstoffe zu nutzen, zu verbrennen, Kohle, Öl, Erdgas, da ist ja überall Kohlenstoff mit drin, ne? Also Erdgas, CH4, ein Kohlenstoff, 4 Wasserstoffatome. Auch da gibt es halt ein Verhältnis, wie viel C12, also das normale Kohlenstoffatom, und wie viel C14, radioaktives Isotop, vorhanden ist. Und wir beobachten, dass, wenn wir jetzt Kohle verbrennen oder Öl, das sind ja sehr, sehr alte Pflanzen, die bestehen, oder diese Reste bestehen quasi gar nicht mehr aus C14. Da ist der Anteil an diesem radioaktiven Isotop sehr, sehr klein, weil das ja vor Jahrmillionen entstanden ist. Da sind diese C14, diese radioaktiven Atome, sind zerfallen. Das heißt, die gibt es so nicht mehr. Und wir können jetzt in der Atmosphäre messen, wie ist denn dieser C14-Anteil? Der müsste, wenn es natürlichen Ursprungs wäre, höher sein, wenn es vulkanischen Ursprungs hätte oder sonst irgendwo herkommt. Nein, das kommt durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Ein weiterer Punkt vielleicht noch, wir wollen ja weiter empirisch uns die Sache angucken. Die Behauptung, ja, die Sonne hat da was mit zu tun. Ne? Also ja, da mag irgendwas mit Temperatur und Kohlendioxid, aber das ist mal nur eine Korrelation. Vielleicht ist ja die Sonne der Grund, dass die Sonne einfach stärkere Strahlung hat, also stärker strahlt, mehr Energie liefert. Wenn dem so wäre, müssten sich die Atmosphärenschichten anders erwärmen. Nämlich, wenn die Sonne die Ursache wäre, müsste die Troposphäre, das ist die untere Schicht, die untere Atmosphärenschicht, müsste sich erwärmen und die obere Schicht, weil die Sonnenanstrahlung ja von außen auf die Erde kommt, müsste sich auch erwärmen. Die gesamte Atmosphäre müsste wärmer werden, zwar von oben nach unten. Oder, was ist die alternative Hypothese? Wir haben den Treibhauseffekt und der Treibhauseffekt sagt, das Kohlendioxid steigt bis zu einer bestimmten Höhe, also bleibt in dieser Troposphäre. Dort sammelt sich die Wärme. Und in der Schicht darüber, nämlich in der Stratosphäre, müsste es kühler werden. Das können wir messen. Das heißt, wir haben zwei gegensätzliche Hypothesen, die wir aufstellen, die beide die Klimaerwärmung erklären würden. Die Sonne ist schuld oder der Treibhauseffekt. Was prüfen wir? Wir prüfen die Temperaturentwicklung in den Atmosphärenschichten und stellen fest, Hypothese A, die Sonne ist es nicht. Die Stratosphäre wird nicht wärmer, sie wird kälter. Das haben wir auch verstanden, das können wir messen. Seit Jahrzehnten beobachten wir das. Die Troposphäre erwärmt sich, das heißt, die untere Atmosphärenschicht erwärmt sich, die Stratosphäre kühlt sich ab. Das ist genau das, was wir erwarten, das können wir messen. Das heißt, ein weiterer Beleg dafür, aha, Treibhauseffekt, Kohlendioxid und Temperatur hängen miteinander zusammen, kausal, höhere CO2-Konzentration, ist wie so eine Wärmedecke in der Atmosphäre. Ja, und das ist, ein weiterer Aspekt ist auch noch, diese Entwicklung, die wir jetzt haben, die Veränderung der Temperatur, Die Geschwindigkeit des Wandels ist so schnell, wie wir sie bisher in der Vergangenheit noch nie beobachtet haben in unseren Messungen. Also Beispiel bei der letzten Eiszeit zu unserer jetzigen Warmzeit hat sich die Wärme über die Erde so um 4 bis 7 Grad Celsius erwärmt. Das dauerte aber so rund 7 bis 10.000 Jahre. Das heißt, die natürliche Erwärmungsrate ist so ein Zehntel Grad Celsius pro Jahrhundert. Pi mal Daumen, vielleicht sogar weniger. Das heißt, das Ökosystem Erde, trotz dieser massiven Veränderungen, die wir haben, die gehen wahnsinnig langsam. Die aktuelle Erwärmungsrate liegt bei 1,5 bis 2 Grad Celsius pro Jahrhundert. Also Faktor 10 bis 20 schneller als natürliche Effekte. Das ist so noch nie da gewesen. Das beobachten wir so nicht. Und die CO2-Konzentration, also diese, wir nennen das ja mit diesem Parts per Million, also wie viele Moleküle auf eine Million Teilchen, das waren jetzt für die letzten 800.000 Jahre, waren es weniger als 300 Parts per Million oder eine Konzentration von 0,03%. Wir sind jetzt bei einer Konzentration von 0,04%. Auch da darf man sich jetzt nicht verwirren lassen und sagen, ach, aber 0,04%, 400 Parts per Million, das ist doch nichts. Konzentration sagt erstmal nichts über die Wirkung aus. Wir haben jetzt ja empirisch nachgewiesen, wir haben Beobachtungen, wir haben eine physikalische Erklärung und wir können es auch messen, dass es zu einer Veränderung kommt. Und damit ist eigentlich die ganze Argumentationskette mit, ne, Korrelation ist nicht Kausalität, das ist vollkommen richtig. Aber wir können die Korrelation auf physikalische Gesetzmäßigkeiten zurückführen und stellen fest, aha, wir beobachten eine Temperaturerhöhung oder eine Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Wir verstehen es physikalisch über die Quantenmechanik, die brauchen wir dafür. Also wie verhalten sich Atome? Wie sind Atome in der Lage, Strahlungsenergie, Wärmestrahlung aufzunehmen und dann eine Atmosphäre aufzuheizen? Wir verstehen auch die übrigen Effekte. Wieso strahlt ein Körper? Plancksche Strahlungsgesetz. Das ist Physik. Und jetzt auch keine neue Physik, sondern die Physik kennen wir jetzt auch schon seit über 100 Jahren. Wir können das Kohlendioxid in der Atmosphäre zurückführen auf menschliche Ursachen, weil wir fossile Treibstoffe nutzen und verbrennen. Das ist halt auch wieder aus dieser C13, C14 Methode. Wir verstehen oder wir können die Sonne ausschließen als kausalen Grund, als Ursache für die Erwärmung, weil sich sonst die Atmosphärentemperatur anders verändern müsste. Es müssten sich alle Schichten der Atmosphäre erwärmen, nicht nur die untere Schicht, sondern auch die obere. Das tut sie nicht. Und wir beobachten halt eine große, starke Beschleunigung dieses Effektes, dadurch, dass wir als Menschheit einfach massiv Kohlendioxid in die Atmosphäre geben. Also das heißt, bei der ganzen Diskussion, damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt, ja, eine Korrelation von CO2 und der Temperatur heißt noch lange nicht, dass es auch sein muss und dass wir dafür schuld sind als Menschheit. Doch, also das ist physikalisch, empirisch völlig unstrittig. Es ist ja alles schon getestet worden. Alle möglichen Ursachen, die man finden kann, kann man prüfen. Das ist ja das Schöne an dieser empirischen Wissenschaft, Physik. Wir prüfen unsere Hypothese, wir machen Messungen und versuchen, physikalische Gesetzmäßigkeiten zu nutzen oder abzuleiten, um diese Effekte zu erklären. Und alles, was wir gerade tun und beobachten, ist vollständig verstanden. Nächster Schritt sind jetzt die Kipppunkte. Da sind wir jetzt im nächsten Schritt. Da werden Hypothesen gemacht. Beispiel Abschwächen des Atlantikstroms oder des Golfstroms, etwas vereinfacht ausgedrückt. Was das für Auswirkungen hat, da fehlen uns noch die Messdaten, um dort unsere Hypothesen zu prüfen. Ansonsten ist die Hypothese, Klimawandel ist menschengemacht, ist wissenschaftlich bestätigt. Da, wenn jetzt einer kommt und sagt, nee, glaube ich nicht, dann sagen, ja gut, kannst du gerne glauben, ist aber Quatsch. Wenn wir sauber, empirisch arbeiten, stellen wir eine Hypothese auf, prüfen die und sagen ja oder nein. Und wir müssen leider sagen, oder zum Glück sagen, wie man es sehen möchte, der Klimawandel ist menschgemacht, wir verstehen ihn sehr gut, er muss genauso passieren, wie er passiert. Und damit ist das nächste Ziel zu gucken, wie kriegen wir diese Entwicklung gebremst, aufgehalten, damit das Klima, damit das Ökosystem Erde sich nicht noch weiter erwärmt und dann perspektivisch katastrophale Folgen auf das Ökosystem hat.